Aus der Nähe in die weitere Umgebung, ja schließlich in die Ferne, aus dem 20. Jahrhundert zurück in ältere Zeitalter. Das ist die Bewegung heute bei Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Es begrüßt Sie Harald Asel. Beginnen wir mit einem Jubiläum, eines, das 5 Jahre lang gefeiert wird. Die Museumsinsel im Herzen Berlins wird 200 Jahre alt. Am 9. Juli 1825 wurde der Grundstein zum Alten Museum gelegt. Anlass für eine Ausstellung, die bis Mai nächsten Jahres zu sehen ist. Der Direktor der antiken Sammlung, Andreas Scholl, sagte darüber bei unseren Kollegen von Radio 3.
Ja, schon damals war der Lustgarten und seine Umgebung der prominenteste Platz in Berlin. Das Königsschloss auf der Südseite, auf der Ostseite der Dom, damals nicht dieses neobarocke Monstrum, das dort heute steht, auf der Westseite das barocke Zeughaus und dann eben der noch freie Platz im Lustgarten, denn das war ja eigentlich der barocke Schlossgarten. Und damit wurde Schinkel vom König der prominenteste Platz, den es eigentlich gab, zur Verfügung gestellt. Das brachte eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Die heutige Bodestraße liegt über einem Quergraben zwischen der Spree und dem Kupfergraben, der extra zugeschüttet werden musste. Der Baugrund war schon damals katastrophal, weshalb Schinkel beim Ausheben der Baugrube realisierte, dass das notwendig war, das Gebäude ein ganzes Stück weiter nach Osten zu verlegen. Es mussten 3000 Baumstämme in den Grund gerammt werden, noch ohne Dampfmaschine, mit einem Rammbock. Schon damals stieß er immer auf die Probleme, die uns heute noch massiv beschäftigen.
Das immer wieder überformte Bauwerk Schinkels steht im Zentrum der Ausstellung. Damals ein reines Tageslichtmuseum. Jedermann war als Besucher zugelassen, sofern er ordentlich gekleidet war. Was wurde 1830 bei der Eröffnung im Alten Museum eigentlich ausgestellt? Auch das beantwortet die Sonderausstellung. Was war eigentlich neu am damaligen Museumskonzept? Noch einmal Andreas Scholl.
Es war insofern eine Revolution, als es nach meiner Kenntnis überhaupt das älteste reine europäische Kunstmuseum ist. Denn die älteren großen Museen, die schon Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden waren, wie das Britische Museum und auch der Louvre, die verfügten von Anfang an über reiche Naturaliensammlungen, zum Beispiel Ethnographika, Exotika und andere Dinge, die in Schinkels Museum dezidiert nicht vorkommen sollten. Das sollte ein reines Kunstmuseum für die Kunst der Antike sein, die das Hauptgeschoss und das Sockelgeschoss mit dem sogenannten Antiquarium, wo man die Kleinkunst aufbewahrte, sein und im Obergeschoss eben reine Kunst in Gestalt der Gemälde, die man ja aus verschiedenen königlichen Schlössern zusammengetragen hatte, ebenso wie die Antiken. Und das war natürlich für den König selber auch in Anführungszeichen ein Opfer. Er verlor die besten Stücke aus Potsdam, aus dem Neuen Palais, aus Sanssouci, aber auch aus dem Stadtschloss und anderen Liegenschaften, die dann alle im Museum konzentriert waren. Das war schon eine große Geste des Königs gegenüber dem Volk gewesen.
Andreas Scholl, Direktor der Antikensammlung bei den Staatlichen Museen Berlin, preußischer Kulturbesitz, im Gespräch bei meinen Kollegen von Radio 3. Jetzt offen, Grundstein Antike, Berlins erstes Museum, als Teil der 5-jährigen Feier 200 Jahre Museumsinsel. Wir bleiben in Berlin, aber nicht nur. Die Kirche am Hohenzollernplatz, bekannt unter anderem durch den wöchentlichen Nun-Song, ist ein Beispiel für die Architektur des Expressionismus. Vom Kraftwerk Gottes war schon zur Errichtungszeit in den frühen 1930er Jahren die Rede. Maßgeblich an der Planung beteiligt war der aus Warschau stammende Ossip Klawein. 1893 geboren, mit der Familie vor den Pogromen des zaristischen Russlands an den Rhein geflüchtet, wurde er in Berlin Meisterschüler von Hans Pölzig, arbeitete in den 20er und frühen 30er Jahren bei Fritz Höger in Hamburg. Und dieser Fritz Höger fungiert auch offiziell als Architekt der Kirche am Hohenzollernplatz. 1933 flieht Klawein erneut ins britische Mandatsgebiet Palästina und wird später einer der wichtigen Architekten beim Aufbau des Staates Israel. Funktionsgebäude, Wohnhäuser, in allem zeigt sich der internationale Stil der Moderne, mit der die aus verschiedenen Weltgegenden zusammenkommende jüdische Bevölkerung mit Hilfe der Architektur zu einer Einheit zusammengefügt werden sollte. Ein Konzept, das inzwischen in Israel auch kritisch betrachtet wird, weil es die Kulturleistungen der orientalischen Juden unterschlägt. Beim Bau der Knesset, des israelischen Parlaments, war Klawein allerdings anderen Vorwürfen ausgesetzt. Seinem antikisierenden ersten Entwurf wurde Monumentalität und sogar Nähe zur faschistischen Architektur vorgeworfen, was er vehement zurückwies. In der Ausstellung des Aktiven Museums in der Kirche am Hohenzollernplatz sind nun neben Zeichnungen auch eine Reihe von Modellen zu sehen. Ein umfassendes Begleitbuch ist im Verlag Kettler erschienen. Jeden Donnerstag um 18 Uhr gibt es Führungen. Ossip Klawein, ein Architekt, der sich selbst so einschätzte, nur Ausnahmegestalten wie Le Corbusier oder Frank Lloyd Wright können Neues erfinden, alle anderen bloß das bisherige weiterentwickeln. Die Ausstellung währt bis zum 16. Oktober. Und jetzt gehen wir tief in die Zeiten, ja auch in die Erdgeschichte hinein. Das größte Hügelgräberfeld Deutschlands wurde bei Falkenberg-Elster entdeckt und wird nun vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum zusammen mit der Universität Cottbus-Senftenberg untersucht. Was da an spannenden Dingen an die Oberfläche kommt, weiß Elisa Göppert.
Hügelig ist es im Mischwald. Rund 650 Grabhügel wurden hier vor mehr als 2500 Jahren für Verstorbene angelegt. Spaten für Spaten wird heute die Erde auf der Suche nach Grabbeigaben durchsiebt. Lukas Goldmann vom Denkmalamt.
Also wir haben drei sehr schöne Stücke, also einmal ein Boden, ein Rand und ein Wandstück, die alle aber sicherlich aus der jungen Bronzezeit kommen und die werden jetzt eben in unserem Fundmagazin eingelagert.
Das Hügelgräberfeld wird bereits seit Anfang der 1930er Jahre wissenschaftlich untersucht. Heute erforschen Wissenschaftler von der Technischen Uni Cottbus-Senftenberg eine Frage, die noch viel weiter als die Hügelgräber zurückreicht, erklärt Forschungsleiter Thomas Raab.
Uns interessiert, wie nach der Eiszeit, also vor etwa 18.000, 20.000 Jahren, hier die Flüsse, speziell also der Vorgänger der Schwarzen Elster, hier die Landschaft gestaltet hat.
Um das herauszufinden, werden vor allem die Böden untersucht. Durch bodenkundliche Proben, Bodenprofile und geophysikalische Messungen.
Das digitales Geländemodell, DGM, oder auch Shaded Relief Map, SRM genannt, welches mit Laserscanning-Daten produziert worden ist, über Flugzeuge.
Eine Erkenntnis konnte Thomas Raab von der TU Cottbus-Senftenberg schon feststellen.
Dass die Böden früher wesentlich höhere Grundwasserstände hatten. Und heute, wenn wir hier Bodenprofile aufnehmen, dann ist das Grundwasser bei 2 oder sogar 3 Meter. Das heißt also, wir sehen, dass sich der Grundwasserspiegel über die Zeit auch verändert hat.
Wie Wasserläufe unterirdisch sich verändern, zu verstehen, das ist nicht zuletzt angesichts der massiven Eingriffe durch den Braunkohletagebau in der Region nicht nur für Archäologen von Belang. Und im Rahmen unserer Rundreise auf den Spuren der Geschichte streifen wir jetzt kurz Neuruppin. Dort hat gerade die Ausstellung Momentaufnahmen 160 Jahre Museum in Neuruppin eröffnet. Die Vergangenheit des einstigen Zietenmuseums und seine Bedeutung für die Stadtgesellschaft heute wird bis Anfang November auch in einer Reihe von Veranstaltungen reflektiert. Und weiter ins Ruppiner Land hinein, nach Rheinsberg. Wer da vielleicht wegen der Kammeroper Schloss Rheinsberg demnächst Station macht, sollte am Nachmittag sich im Schloss die Sonderausstellung zur Bibliothek Sophia Albertinas von Schweden nicht entgehen lassen. Erstmals werden Bücher der Nichte von Friedrich II. Und von seinem Bruder Heinrich ausgestellt, die 2017 von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zusammen mit der Staatsbibliothek Berlin erworben wurden. Theater, Kunst, Spracherwerb und Mode sind einige der Themen. Repräsentatives, aber auch Gelesenes, nämlich französische Romane. Insgesamt 116 Bände sind zu sehen. Es ist auch eine Reminiszenz an die Büchersammlung Heinrichs, die nach dessen Tod 1802 verkauft wurde und heute nicht mehr als geschlossenes Konvolut erhalten ist. Daher wurde auch historisch inspiriertes Mobiliar neu hergestellt, sodass künftig häufiger Sommerausstellungen möglich sind. Im Rahmen des Schlossrundgangs besuchbar, Höhepunkte der Bibliothek Sophia Albertinas von Schweden im Schloss Rheinsberg. Und damit genug Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.